Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 12. Folge unseres Podcasts Diversify, der Private Market Podcast. Heute an meiner Seite der Arthur Hasselbach. Arthur, freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Vorweg unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Arthur, fangen wir doch direkt mal an. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, magst du dich einmal in ein paar kurzen Sätzen vorstellen?
Arthur, Vater von zwei Kindern und die letzten 15 Jahre Unternehmer in unterschiedlichsten Rollen. Ursprünglich war ich mal Investmentbanker, aber der unternehmerische Drang war größer und dementsprechend bin ich raus aus der Bank.
Sehr cool. Da gehen wir gleich auf jeden Fall noch tiefer rein. Vorweg unser erster Themenblock, und zwar das Thema Aktuelles. Du hast es sicherlich auch gelesen, der Reddit-IPO steht kurz bevor. Du als Experte, erklär doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne, was ist eigentlich ein IPO und wie ist so der Prozess?
IPO steht für Initial Public Offering, bedeutet letztendlich die Erstplatzierung auf einem frei zugänglichen Markt. Das bedeutet, die Anteile können über Handelsplätze und Börsen entsprechend gehandelt werden, das heißt verkauft und gekauft werden. Und IPO ist typischerweise in der Entstehungsgeschichte oder in der Firmengeschichte von jedem Unternehmen, welches den Weg ans Parkett wagt, ein großes Thema. Und das Unternehmen muss sich den großen Veränderungen stellen. Die Regularien sind ganz, ganz anders. Man muss viel mehr an die Öffentlichkeitsarbeit denken als zuvor, weil der Anteilskreis jetzt öffentlich zugänglich ist. Und dementsprechend alle Veränderungen im Unternehmen, alle Entwicklungen im Unternehmen müssen an die Aktionäre so kommuniziert werden, dass sie über frei zugängliche Quellen auch diese Informationen aktiv bekommen können.
Also das ist dieses Investor-Relations-Thema, was dann komplett neu.
Und was ganz groß wird, ist das Thema Ad-Hoc-Meldungen. Das heißt, sobald wesentliche Veränderungen im Geschäftsbetrieb, in der Unternehmensstrategie passieren im Leben eines Unternehmens, muss entsprechend sehr, sehr klar und sehr, sehr direkt und sehr, sehr schnell vor allem kommuniziert werden, damit kein Verdacht auf einen sogenannten Insiderhandel entstehen kann, weil nicht alle Aktionärsinteressen damit gewahrt werden. Somit im Zuge eines IPOs verändert sich wahnsinnig viel in der Art und Weise, wie ein Unternehmen zu den eigenen Kunden, zu den eigenen Gesellschaftern und im Zuge dann des Wandels über ein IPO zu den eigenen Aktionären auch kommuniziert. Und im Wesentlichen, ein IPO sorgt für frisches Kapital typischerweise. Das heißt, das Unternehmen gibt einen Teil der Aktien über die Börse oder den Handelsplatz in den freien Publikumsverkehr und die Anteile können entsprechend erworben werden. Und das führt aber auch dazu, dass der Charakter des Unternehmens sich ändert. Und eigentlich gibt es keinen großen Unterschied zwischen einer nicht öffentlichen Aktiengesellschaft und einer öffentlichen Aktiengesellschaft, strukturell, aber eben in der Art und Weise, wie man kommuniziert und wie eben dann die Fantasie eines Unternehmens belebt wird und wie die Kursentwicklung sich darstellt, ist durch ein IPO natürlich deutlich transparenter und deutlich volatiler manchmal auch. Es kann sehr, sehr schnell nach oben gehen. Es gab die Phase vor 20 Jahren in der Dotcom-Zeit, da sind teilweise Werte explodiert, ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell dahinter.
Ja.
Genau. Von daher, also ein IPO ist ein großer Schritt und ein wichtiger Schritt. Und viele, die sich aufs Parkett wagen, haben natürlich dann einfach die Möglichkeit, sich deutlich weiterzuentwickeln.
Wie ist denn da so der Prozess? Also das wird ja auch ein bisschen so romantisiert, ne? Also wenn man irgendwelche Fotos dann sieht, irgendwie dann wird das erste Mal da die Glocke geläutet oder auf irgendeinen Knopf gedrückt. Also wie ist wirklich der Prozess, wenn man sagt, okay, man ist jetzt in einer bestimmten Stage oder welche Stage sollte eine Company erreicht haben, um zu sagen, okay, so ein IPO ist irgendwie realistisch und was macht man dann als Unternehmen?
Ja, da gibt es das unterschiedlichste Couleur. Also typischerweise ein Gang aufs Parkett bedarf einer sehr, sehr langen Vorbereitung. Also man spricht von Jahren, in der Regel sind es 1 bis 2 Jahre. Es gab schon mal Versuche und tatsächlich auch Zeiten, wo es deutlich schneller ging, weil man Spezialstrukturen dafür genutzt hat. Das sind die sogenannten Spec-IPOs, die insbesondere in den letzten 2, 3 Jahren sehr, sehr en vogue waren, weil man sehr, sehr schnell an die Börse gehen konnte und entsprechend auch das Kapital akquirieren konnte. Und ich bin ein völliger Laie in dem Kontext. Ich habe kein IPO begleitet als Banker, aber ich würde behaupten, aus dem, was ich kenne und die IPOs, die ich zumindest von der Ferne gesehen habe, Das ist ein Riesenaufwand und das dauert 1 bis 2 Jahre, bis man wirklich an die Börse kommt.
Ja, ja. Dann lass uns das Beispiel direkt mal aufs Beispiel eingehen. Ich meine, das letzte Social Network war Meta, damals noch Facebook, die den IPO gewagt haben. Jetzt steht Reddit sozusagen vor der Tür. Was sind so deine Gedanken zu dem IPO?
War das tatsächlich das letzte Mal mit Meta?
Als so ein Social Network?
Ja.
Müsste gewesen sein, ja. Das war schon lange her.
Ja, absolut, ja. Absolut. Also Reddit finde ich insofern spannend. Man kennt ja den Kampf gegen die Wall Street, wo Reddit ganz vorne dabei gewesen ist. Das ist ja mittlerweile ein paar Jahre her. Aber das ist ein Social Network und eine Kommunikationsplattform. Und ich finde es spannend, dass solche Unternehmen sich an die Börse trauen. Also ich finde es auch sehr, sehr gut, weil die Social Networks sind aus meiner Sicht ein Stück weit die Nachfolger der klassischen Printmedien und der klassischen Verlagshäuser. Und es ist wichtig, dass diese Unternehmen auch ihre Chance bekommen, entsprechend dann auch Kapital zu akquirieren über die Börse, entsprechend auch transparent zu arbeiten und dann auch die Möglichkeit bekommen, auch ähnlich groß zu werden und eigentlich relevant zu werden für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft. Dementsprechend ist ein Börsengang naheliegend. Auf der anderen Seite, wir haben zum Beispiel in Deutschland genau das Thema gehabt mit dem Springer Verlag. Da hat man aktiv sozusagen sich deplatziert von der Börse.
Ja.
Über eine Beteiligung von einem Private Equity House, weil man eben sich anders entwickeln wollte und manchmal steht es im Konflikt.
Was sind da ausschlaggebende Punkte oder also was denkst du, warum macht man das aktiv, dass man sich dann zurückzieht und sagt, okay, ich glaube es war KKR mit dem Springer quasi dann?
Das ist eine Frage, also die Frage ist maßgeblich auch, welche Erwartungen haben Aktionäre an das jeweilige Unternehmen und ich bin kein Insider, aber so zumindest, wie ich die Deplatzierung dann entsprechend auch wahrgenommen habe, ging stark darum, wie möchte das Management und Teile der eigenen Struktur des Unternehmens entsprechend das Unternehmen weiterentwickeln. Mhm. Und da ist es an mancher Stelle ratsam zu investieren, anstatt eine Dividende auszuzahlen. Und das so eine Konstellation kann durchaus mit in den Interessen der übrigen Aktionäre im Konflikt stehen. Also Konflikt ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest kann es da Reibungspunkte geben, weil viele Aktionäre sind natürlich an einer Dividende interessiert, klar, dass das Kapital entsprechend für sie arbeitet und nicht nur am Aktienkurs per se, also nicht nur am Kursgewinn, sondern tatsächlich an den jeweiligen Dividenden, die ausgeschüttet werden. Und wenn das im Konflikt oder wenn es da einen Interessenskonflikt gibt, dass das Management zum Beispiel stärker investieren möchte, um später einen größeren Wert zu entwickeln für das Unternehmen, dann kann so eine Entscheidung durchaus lohnenswert sein.
Ja, das ist spannend. Ja, lass uns noch mal kurz zurück zu Reddit. Du hast es ja gerade angesprochen, so richtig, vor allem auch im deutschen Finanzmarkt, sage ich mal, war halt diese ganze Wall Street-Bet-Geschichte mit GameStop, da haben sie ja super, ja, waren überall auch in den Medien vertreten. Schon so ein bisschen ironisch, ne? Dass jetzt da quasi das Ziel war, okay, wir versuchen jetzt den bösen Hedgefonds da ein Schnäppchen zu schlagen und ein paar Jahre später macht die Social-Plattform selber strebt einen IPO an.
Ja, ich glaube, an dem Beispiel hat man sehr gut gesehen, was ein Social Network, welche Power so ein Social Network hat tatsächlich, weil diese Beispiele gab es in der Vergangenheit so nie, dass eine Vereinigung über eine soziale Plattform aktiv an der Börse dann gegen Partikularinteressen von einzelnen Investoren arbeitet. Das gab es so tatsächlich nicht. Und das war spannend zu beobachten, welche Macht da schlummert. Wir kennen das ja von großen Tech-Konzernen und von anderen Social Networks. Facebook hatte das Thema zum Beispiel gehabt mit Cambridge Analytica damals.
Ja, ja.
Da hat man es auch gesehen, so wow, was kann man alles mit diesen Daten machen und wo kann das alles hinführen? Das ist nicht zwangsläufigerweise nur gut, was damit passiert. Und mit GameStop war das genauso ein Fall, wo einfach eine Community gegen professionelle Anleger gewettet hat und man teilweise das Absurde am Kapitalmarkt sehen konnte, weil der Markt ist nicht rational. Ja. Und es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage.
Absolut,
klar. Das ist das beherrschende Element und es gibt Übertreibung. Und eben durch GameStop hat man und durch die Community von Reddit hat man diese Übertreibung einmal live miterleben können,
ja.
Wie viel Geld teilweise vernichtet wurde auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich sehr, ein kleiner Teil und auch ein kleiner Teil sehr, sehr wohlhabender durch geworden ist. Und
hast du GameStop-Aktien gehabt?
Nein. Ich hätte sie auch wenn ich sozusagen darüber nachgedacht hätte, ob ich da mitmache, hätte ich dann ja auch nicht mitgemacht, weil das ist für mich jenseits von Rationalität. Und durch meine berufliche Prägung bin ich schon eher geneigt, wenn Wetten zu platzieren, dann zumindest zu verstehen, warum ich das tue und wie ich da mitwirke, in Anführungsstrichen.
Ja, ist eine gute Überleitung. Gehen wir mal ein bisschen rationaler zum nächsten Thema, und zwar zu den Zahlen von Nvidia. Im Podcast haben Robin und ich ja schon oft auch vor allem über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz gesprochen. Da hat jetzt Nvidia mal wieder oder beziehungsweise den Quartalsgewinn sprang binnen von einem Jahr von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden Dollar, was natürlich sehr impressive ist. Und seit Jahresbeginn hat die Nvidia-Aktie um mehr als 40% zugelegt. Und tatsächlich, das hab ich tatsächlich vor der Vorbereitung auch nicht gewusst, mittlerweile mit inzwischen 1,8 Billionen Dollar wert, die Nummer 3 der berühmten Magnificent Seven. Wie siehst du die Entwicklung von Nvidia?
Ich finde die Entwicklung wahnsinnig spannend. Ich bin keine 20 mehr. Nvidia kenne ich tatsächlich noch als Grafikkarten-Chip-Hersteller, welcher in meinem PC verbaut worden ist. Und da gab es Bezeichnungen wie GeForce One und GeForce Two. Und da war ich Schüler und habe mich damit beschäftigt. Und der Markt hat sich einfach wahnsinnig weiterentwickelt. Also die Chips werden jetzt nicht nur in Computern verwendet, sondern die haben einen relativ großen Anwendungsbereich auch im Automotive-Kontext, also Fahrzeuge mit selbstfahrender Technologie, also self-driving Cars, werden sehr, sehr viele Chips benötigen.
Ja, spannend.
Das, was da, glaube ich, spannend ist zu sehen, Automobilwirtschaft funktioniert so, dass man relativ lange Entwicklungszyklen und dann aber auch große Planungsvorlaufzeiten hat, mit denen man gewisse Mengen und Volumenmengen abschätzen muss. Das heißt, auf einmal ist es die Prognose sehr, 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 sehr weit in die Zukunft gelegt und gar nicht mehr so volatil, wie man das aus dem Konsumentenbereich zum Beispiel kennt. Und das sichert ein Stück weit die notwendigen Absatzkanäle ab. Das ist spannend. Und dann gibt es noch zusätzliche Märkte, wie alles rund um künstliche Intelligenz. Man darf nicht vergessen, das war ein Thema in den Nachrichten vor 2-3 Jahren. Aber das, was die letzten 12-18 Monate passiert ist, also wie schnell tatsächlich die künstliche Intelligenz Einzug gehalten hat in alle Abläufe,
es ist wirklich beeindruckend,
des täglichen Lebens, ob das jetzt zum Beispiel bei der Texterfassung geht, ob es um große Natural Languaging Models geht, ob es darum geht, auch in meinem beruflichen Kontext, mal den Text zu verändern, zu gucken, wie kann man zum Beispiel ein sogenanntes Memorandum of Understanding oder Letter of Intent relativ schnell verfassen, ändern, entsprechend anpassen. Früher hatte man viele Stunden damit verbracht und teilweise auch einen anwaltlichen Rat benötigt, bis man die erste Fassung hatte. Heute mittlerweile mit der notwendigen Erfahrung kann ich das selbst mit solchen Tools in der ersten Version erstellen und dann sozusagen durch Anwälte prüfen lassen. Das vereinfacht mein Leben ungemein. Ja. Und all diese Entwicklungen ballen sich um das Unternehmen Nvidia, und Nvidia ist gerade die Projektionsfläche auf diesen ganzen Bereich der Chiphersteller. Das ist, glaube ich, spannend zu sehen, dass da ein gewisser Hype besteht und ein gewisser Nachfrageüberhang, der dazu führt, dass einfach alles explodiert. Was die Kursentwicklung angeht, was die Gewinnmargen angeht. Und man darf nicht vergessen, viele Chip-Hersteller, und ich meine, das ist weiterhin tatsächlich die gängige Praxis, die besitzen keine eigenen Fabriken. Das heißt, die Ressourcen sind nicht zwangsläufig limitiert insofern, dass man eine zusätzliche Fabrik bauen muss, um mehr Chips zu entwickeln oder beziehungsweise mehr Chips herzustellen, sondern das ist wie ein Equalizer. Das heißt, wenn die Nachfrage jetzt in einem Segment größer ist und die Zahlungsbereitschaft in diesem Segment größer ist, zum Beispiel Automobilwirtschaft sagt, wir brauchen unbedingt und sie sind gerne bereit, mehr zu bezahlen, dann wird entsprechend umgeleitet. Das heißt, es werden mehr Chips zum Beispiel für die Automobilindustrie hergestellt und die Aufträge stauen sich auf. Und das kennt man aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Maschinenbaubranche, dass man relativ langfristige Auftragsbücher hat. Und diese Bücher füllen sich gerade und nicht alle Aufträge können abgearbeitet werden, und entsprechend resultiert das in höheren Preispunkten und besserer Margenkonstellation für die jeweiligen Marken. Und Nvidia steht, wie gesagt, als einer der führenden Unternehmen in diesem Segment, die einfach all diese Interessen bedienen kann. Und das sieht man auch in der Kursentwicklung.
Ja,
aber aus meiner Sicht ist es schon durchaus ein Stück weit übertrieben.
Okay. Das ist aber eine persönliche Meinung.
Ja, genau, das wäre jetzt direkt die Anschlussfrage gewesen. Was denkst du denn, was da kurz-, mittelfristig jetzt in der Zukunft möglich ist? Weil, also, du hast ja auch gerade schon erklärt, auch und Nvidia hat ja wirklich ein All-Time-High nach dem anderen geschlagen im letzten Jahr. Sind wir da schon so ein bisschen bubblemäßig unterwegs?
Ich würde das nicht als Bubble bezeichnen, aber der Markt wird sich normalisieren, weil bei den Preispunkten und bei den Margenerwartungen werden andere Wettbewerber natürlich auch aktiv. Das heißt, der Markt wird sich stabilisieren und die Kurve oder die Waage zwischen Angebot und Nachfrage wird sich über Zeit ausgleichen. Und jetzt sehen wir gerade eine Übertreibung aufgrund des Druckes der Nachfrageseite.
Wenn man daran partizipieren möchte, bist du eher ein Freund, das über Einzelaktien zu tun oder eher bist du so breit gestreut ETFs?
Einzelaktien sind aus meiner Sicht immer Core Beliefs, bestimmte Technologien, bestimmte Unternehmen. Wenn ich die Zeit und die Muse habe, mich wirklich detailliert damit zu beschäftigen, dann kann man das natürlich tun. Die Vergangenheit lehrt mich aber eher, dass in dem Kontext man in Baskets denken sollte.
Ja.
Und man schlägt sehr, sehr selten den Markt.
Ja, super, vielen Dank, Arthur. Das war der erste Themenblock Aktuelles. Kommen wir zu unserem zweiten Themenblock, der sich um dich dreht heute. Du hast zu Beginn des Podcasts dich einmal schon kurz vorgestellt. Lass uns doch gerne mal in die Long Version gehen. Wie ist denn dein Werdegang? Magst du dich dahingehend noch mal ein bisschen länger vorstellen?
Sehr gerne. Ich habe, ich glaube, mit 12 oder 13 Jahren gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über die Berufswahl nachzudenken. Das war auf einem anderen Kontinent, das war in Asien. Da lebte ich noch in Astana, in der Hauptstadt von Kasachstan. Und ich wollte unbedingt Banker werden. Ich kann nicht mehr reproduzieren, warum.
Okay.
Aber das war damals ein großer Wunsch von mir. Ich habe es tatsächlich dann geschafft und habe meine Karriere bei der Commerzbank begonnen. Und nach ein paar Jahren habe ich einfach festgestellt, mir fehlt der unternehmerische Bezug. Also, wie soll ich es am besten sagen, ohne dass es despektierlich klingt, Geld vermehren des Geldvermehren wegens, war mir dann zu wenig Antrieb. Ich habe nach dem richtigen Produkt gesucht, beziehungsweise ich war bereit, etwas zu tun, um ein Produkt zu erschaffen, das tatsächlich ein Problem löst.
Also dieser sogenannte Purpose finden.
Ja, das Purpose finden, vielleicht ist es auch dann die passende passende Ausdrucksweise für das, was mich damals getrieben hat. Und das war eine glückliche Fügung. Ein Jugendfreund von mir hat mich darauf angesprochen, ob ich ihn dabei unterstützen kann, eben einen Businessplan zu schreiben. In der Bank lernt man schnell Excel professionell zu bedienen. So, das hat mich dann sozusagen qualifiziert, meinen Freund Bastian dabei zu unterstützen. Und dann kam noch ein anderer Freund dazu, der Jakob. Und wir haben zu dritt angefangen, uns Gedanken zu machen, und zwar über den Sachverhalt, wie kann man gastronomische Prozesse und Abläufe durch Digitalisierung und durch die Geräte von Apple vereinfachen.
Das war so zeittechnisch so 2010, 11 rum, ne?
Ende 2009, Anfang 2010. Das war sozusagen die erste Initialzündung. Die Idee kam von meinem Mitgründer, von Bastian. Er hat in einer Kassensoftwarefirma gearbeitet und war im Vertrieb tätig. Und hat einfach festgestellt, das war eine wahnsinnig veraltete Software und wahnsinnig veraltete Hardware für einen sehr, sehr hohen Preis tatsächlich am Markt angeboten wurden. Und es gab keine ordentlichen Alternativen dazu. Und die Idee war tatsächlich geboren aus der Tatsache, dass Apple ein iPod Touch rausgebracht hat. Und auf einmal konnte man sehen, es gibt ein Hardware-Device, welches knapp 200 Euro netto gekostet hat, also 240 Euro brutto, Kaufleute netto. Ja. Und die Technologie, die drin steckte, war um Vielfaches überlegener dem aktuellen Produktangebot am Markt.
Also eure Idee war wirklich auf Apple begrenzt?
Ja.
Am Anfang?
Okay. Das war auch genau die Zeit 2009, 2010, als der Apples App Store gelauncht wurde und dann die ersten Apps kamen. Und dann konnte man tatsächlich professionelle Features und Tools und Programme entwickeln, die auf diesen Geräten funktioniert haben. Und das war natürlich wahnsinnig, weil man hatte eine Entwicklungsumgebung gehabt, die sehr, sehr klar war und vorgegeben war. Und der Preisvorteil hat einfach da war das ausschlaggebende Argument. Man konnte ein Produkt ungefähr für ein Siebtel bis ein Achtel des Angebotspreises am Markt positionieren. Und was wir damals daraus gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ist, die Software wird in einem sogenannten Software-as-a-Service-Geschäftsmodell angeboten. Sie ist immer aktuell und wird immer vervollständigt mit neuen Features. Und die Hardware ist austauschbar. Und das gepaart mit der Tatsache, dass die Investitionskosten am Anfang deutlich niedriger waren, also mein Vielfaches niedriger, plus die Coolness eines Apple-Devices,
ja,
haben uns geholfen, den ersten Kunden, das war damals das B1 in München, davon zu überzeugen.
Wirklich? Das B1 in München,
das B1 in München war unser erster Kunde.
das ist sehr lustig.
Und
wie kam das zustande, dass es genau der erste Kunde war? Wart ihr selber oft Kunde im P1?
Oder? Nee, in der Tat nicht, aber über gemeinsame Freunde hat man tatsächlich den Geschäftsführer von P1 in München kennengelernt.
Und das ist spannend.
Sie stand genau vor der Fragestellung, wir bauen das P1 in München einmal das komplett um und wir brauchen ein neues Kassensystem. So, und es gab ein Angebot vom klassischen Anbieter im Bereich von, ich meine, 60.000, 70.000 Euro.
Okay.
Und unser Angebot im Bereich von eher 15.000, 16.000 Euro.
Krass.
Plus natürlich die notwendigen Softwaregebühren, die über mehrere Jahre dann dazu gerechnet werden müssen. Aber trotzdem, wir waren deutlich günstiger als das nächstbeste Angebot. Wir waren dann sehr froh, dass B1 sich für uns entschieden hat. Muss man da ganz, ganz klar sagen. Aber das war schon eine sehr, sehr turbulente Zeit.
Ja.
Und im Leben von Neugründungen von Firmen braucht man durchaus des Öfteren sehr, sehr, sehr viel Glück.
Ja.
Wir hatten das, und zwar, wir haben das Produkt ursprünglich auf einem iPod Touch entwickelt.
Ja.
Und knapp, ich müsste mal nachdenken, knapp 6 oder 9 Monate später, nachdem wir das Produkt gelauncht haben, haben das iPad raus.
Ja.
Und dann war es offensichtlich, diese Software auf einem iPad kann in jedem Café stehen. So. Wir waren dann de facto halbes Jahr, Jahr vor dem Wettbewerb auf dem Markt mit dem passenden Produkt und entsprechend an den ersten Messen, an denen wir teilgenommen haben, haben uns teilweise Kunden dann 20, 30 Aufträge wirklich auf dem Messestand geschrieben, weil sie so cool fanden, dass man mit einem iPad eine Kassenlade bedienen kann. Wenn man auf Barzahlung klickt, dann geht die Kasse auf.
Ja, also das war's. Ihr wart tatsächlich auch die Ersten, die quasi dieses iPad-Kassensystem, sag mal, erfunden habt. Ganz kurz nochmal für die Zuhörer und Zuhörer, es geht um, obviously, um das Unternehmen Orderbird.
Stimmt, das haben wir gar nicht.
Das hast du ja gar nicht erzählt. Ja. Gesagt, ja. Also, falls ihr mal jetzt auch in Zukunft irgendwo in einem Restaurant, Café bezahlt und da steht Orderbird, der Arthur war mit dabei am Anfang.
Richtig.
Super. Dann lass uns gerne weiter nochmal bei deinem Werdegang. Zu Orderbird kommen wir gleich nochmal. Nach Orderbird, was hast du dann gemacht?
Ich war ein paar Jahre für die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen tätig und da im Bereich, wie baut man einen Venture Capital Fund auf und wie entwickelt man neue Geschäftsmodelle. Das heißt, der Konzern war in einer Transformationsphase weg von wir bauen Fahrzeuge hin zu wir verstehen Mobilität und wir entwickeln entsprechend auch Mobilitätskonzepte. Und eine der wesentlichen Kooperationen und wesentlichen Produktentwicklungen, die wir damals geleistet haben oder geschafft haben, war die zum Beispiel die Entwicklung eines Nutzfahrzeugangebots, also eines großen Crafters oder eines großen T6-Busses, in Zusammenarbeit mit Miles Mobility.
Okay.
Genau, das heißt, man kann, heute ist es in Großstädten Deutschland ja sehr, sehr offensichtlich, wenn man zu IKEA fährt, dann kann man sich einfach über eine App einen Transporter von Miles mieten und kann seine Couch oder seine Matratze oder seinen Packschrank abholen.
Ja, dann danke dir, ich bin nämlich damit vor knapp 3 Monaten umgezogen mit so einem Miles von VW.
Ich war einer von vielen, die da mitgewirkt haben, richtig. Aber ja, das war zum Beispiel ein Thema, das wir zusammen dann unter der Flagge von Volkswagen mit Miles Mobility entwickelt haben. Das hat Spaß gemacht. Da war ich bis 2021 knapp 20 mit an Bord.
Mhm.
Und seitdem bin ich wieder in die Rolle des Unternehmers, Investors zurückgekehrt, ohne operative Verantwortung in einem Team, sondern vielmehr unterstütze ich Startups aus meinem eigenen Portfolio, aus den Aktivitäten, die wir gemeinsam hier haben, unter der Zeitgeist Ventures Firmierung. Genau, und bin in vielen Rollen aktiv als Boardmember, als Investor, dann teilweise unterstütze ich auch den Fundraising-Prozess und arbeite halt wahnsinnig gerne mit Unternehmern zusammen und begleite sie auf diesem Weg und versuche das, was ich gelernt habe und das viele Fehler, die ich auch gemacht habe, entsprechend einfließen zu lassen und die Unternehmer dabei zu unterstützen, zumindest ein bisschen weniger davon zu machen.
Ja, das ist spannend. Da gehen wir gleich nochmal auch nochmal im Detail drauf ein. Ist auch so ein bisschen jetzt eine kleine philosophische Frage. Was ist denn das, was dich am meisten an deiner Arbeit, sei es irgendwie in deiner Vergangenheit oder was auch jetzt machst, begeistert?
Das freie Schaffen. Also die Möglichkeit des freien Schaffens, das heißt des Entwickelns von neuen Themen, von neuen Produkten, die man dann auch im Markt wahrnimmt, das ist es eigentlich. Also diese Freiheit gibt mir wahnsinnig viel.
Sehr cool. Lass uns zurückgehen zu Orderbird. Du hast ja gerade gesagt, du warst Co-Founder, warst CFO bei Orderbird. Ich weiß nicht, ob Sie Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, aber Orderbird wurde 2022 im dreistelligen Millionenbereich, so wird es zumindest geschrieben, verkauft. Also es gab auch einen Exit. Das Geschäftsmodell hast du auch gerade so ein bisschen umrissen. Ihr habt iPad-Kassensysteme gehabt. Erzähl doch mal ein bisschen weiter, nachdem ihr dann den P1-Auftrag hattet. Wie ging es dann weiter?
Dann haben wir angefangen, die ersten Kunden zu suchen. Also jetzt abgesehen von P1 war natürlich ein sehr, sehr guter Leuchtturmkunde, mit dem man viel testen konnte. Aber das ist ja eine Großraumdiskothek, also ein Großraumclub.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht die Standardgastronomie. Unser sogenanntes Sweet Spot Segment waren tatsächlich kleine Cafés. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden akquirieren können aus dem Bereich von Cafés, kleineren Restaurants, sehr oft Inhaber geführt, die Buchhaltungsprozesse und Bestellabläufe für sich selbst einfacher gestalten haben wollten. Das bedeutet, sie wollten weg von einem klassischen System, in dem, das kennt ihr vielleicht, das kennst du bestimmt, wenn du auf der Rechnung diverse stehen hast. Das ist oft der Fall. Nicht, dass jemand sich nicht die Muse macht oder nicht die Mühe macht, Artikel in der Kasse zu ändern, sondern es ist wahnsinnig aufwendig. Und mein Mitgründer von Albert Bastian, der hatte immer den Anspruch gehabt an das Produkt, es muss so einfach sein wie ein Kalendereintrag oder ein Kontakteintrag. Also jeder muss diese Kasse bedienen können, damit eben die Speisekarte immer aktuell bleibt und damit das Produkt auch tatsächlich benutzt wird. Und auch dann in den ersten Messen haben wir einfach gemerkt, wir haben ein Subsegment von Kunden, kleinere Cafés, kleinere Restaurants, die wirklich das Produkt lieben, weil sie das erste Mal ohne IT-Unterstützung ihre Kasse bedienen können und Artikel verändern können und Berichte sehen können. Also die sind auf einmal unabhängig von Unterstützung von sogenannten IT-Administratoren, die sich um diese Kasse kümmern müssen. Und rund um diesen Gedanken haben wir das Produkt entsprechend entwickelt. Das heißt, wir haben angefangen von der App, die sehr, sehr einfach zu bedienen sein sollte, bis hin zu der Verpackung der Produkte, die wir verschickt haben, alle so gestaltet, damit ein IT nicht super affiner Mensch auch eine Kasse aufbauen kann, einen Drucker anschließen kann, einen Router anschließen kann, die App entsprechend installieren kann aus dem App Store und sozusagen das Produkt anfangen kann zu nutzen, ohne dass ein IT-Administrator erstmal Kabel verlegt und drei Stunden sich damit beschäftigt. So, das war wichtig. Und von der Kasse, also von der Bestellung, wir haben sehr, sehr viel probiert, auch auf dem Weg dorthin, hat sich das Geschäftsmodell insofern weiterentwickelt, dass wir zuerst die Kasse als Produkt im Fokus hatten. Dann war naheliegend, dass wir uns Richtung Payment bewegt haben. Also wie verbindet man die Zahlungstransaktion, wenn sie nicht in Bar stattfindet, sondern mit einer Karte zum Beispiel bezahlt wird als eine bargeldlose Transaktion. Bis hin zu, wie arbeiten wir mit Daten, gibt es Kunden sozusagen, die mit uns gerne zusammenarbeiten würden, weil sie verstehen würden, in welcher Kombination trinkt man Coca-Cola in München, in Berlin oder in Köln, zu welcher Uhrzeit? Also all das sind spannende Fragen. Orbert hat mittlerweile über 20.000 Kunden und dementsprechend hat man sehr, sehr viele Daten, mit denen man arbeiten kann.
Ach, das ist spannend. Habt ihr auch wirklich Auswertungen gemacht? Okay, in München wird die Coca-Cola mit dem Gericht zu der Uhrzeit.
Die Studien werden auch weiterhin veröffentlicht. Also es gibt Newsletter und die Studien werden veröffentlicht, wie ist das Konsumverhalten?
Spannend.
Tatsächlich von zum Beispiel Deutschen in Großstädten. Wenn man in einem gewissen Bereich, also in Berlin hatten wir natürlich naturgemäß sehr, sehr viele Kunden gehabt, weil unsere Präsenz hier war, konnten wir sehr schnell sagen, okay, wie verhalten sich einzelne Bezirke? Wo wird Fritz Cola getrunken, wo wird Coca-Cola getrunken? Und das ist sozusagen der Trick, weil die Speisekarte so einfach verändert werden konnte, dass die Besitzer tatsächlich dann nicht einfach Cola geschrieben haben, sondern die konnten dann Coca-Cola schreiben oder Fritz-Cola.
Ja.
Das waren dann deckungsgleich mit der Speisekarte.
Ist das, also diese ganzen Daten, die ihr dann denen geliefert habt, war das ein zusätzlicher Service oder war das einfach mit in eurem Paket? Du hast ja gesagt, es gibt einfach, dass die Hardware, die gekauft werden musste wahrscheinlich oder geliehen, weiß ich nicht.
Nee, die Hardware wurde gekauft.
Okay.
Ja, also und dann, man hätte sie finanzieren können, aber grundsätzlich.
Ja, und dann einfach eine Subscription pro Monat.
Richtig. Mhm. Und das war in diesem Segment, oder also in diesem Markt, war das auch ein Novum damals. Also heute ist Software as a Service in aller Munde und hat sich komplett durchgesetzt in vielen Bereichen als das Standardprodukt.
Ja.
Zu der Zeit, als wir damit gestartet sind, hat man die Kasse gekauft. Und da hatte man noch einen, jetzt nicht, dass es alt klingt, ein Software-Wartungspflegevertrag abgeschlossen.
Ja, das klingt so.
Klingt alt.
Ja, das klingt sehr deutsch auf jeden Fall.
Ja, genau, aber das waren sozusagen die Gegebenheiten.
Ja, ja.
Und da haben wir ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass dieser Markt sich auch dann weiterentwickelt hat und dass man heute ganz, ganz andere Produkte am Markt von findet.
Ja.
Und es ist spannend zu sehen, zum Beispiel, dieser Markt wird immer wieder weiterentwickelt. Ne?
Genau, es gibt ja relativ viele Player. So SumUp ist ja jetzt auch auf dem,
genau,
also, gibt es auch schon ein bisschen länger, aber sehe ich jetzt zumindest ein sehr ähnliches Geschäftsmodell
dahinter. Also SumUp hat ein anderes Subsegment, also die sind man dann nicht im gleichen Kundensegment, aber ja, SumUp zum Beispiel ist durchaus, also ist ein sehr, sehr großer Player und der hat ja auch viele kleine von Blumenläden über kleinere Cafés, also alle, die jetzt vielleicht nicht sofort eine Kasse brauchen, also nicht sofort eine professionelle Kasse benötigen, denen hat er geholfen, digitaler zu werden. Das ist natürlich super.
Ja, super, super spannend. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Was würdest du sagen, was waren so die größten Herausforderungen und dann vor allem auch die Learnings, die du in der Zeit machen oder ihr machen konntet?
Da muss ich mal kurz nachdenken.
Ist gar kein Problem.
Die größten Herausforderungen sind grundsätzlich immer das notwendige Kapital zu beschaffen und ein gutes Team aufzubauen.
Mhm. So.
Mit einem guten Team lassen sich wahnsinnig viele Probleme lösen, fast alle. Wenn man auch das Kapital hat, sozusagen die Phase zu überstehen, in der man noch nicht profitabel ist.
Ja.
Das lässt sich, glaube ich, das sind, glaube ich, die zwei wesentlichen Faktoren. Ohne ein gutes Team bringt auch die beste Finanzierungslage nichts, weil wer, wenn denkt, dann Kunden, wir entwickeln das Produkt. Und die größten Herausforderungen, es sind immer wieder Phasen. Am Anfang im Leben von einem Startup denkt man und lebt man eher in Wochenzyklen.
Ja.
Also eine Woche kann, also der Beginn einer Woche kann komplett frustrierend sein und das Ende sehr, sehr aufhellend und exactly the other way around.
Ja.
Und je reifer das Unternehmen wird, umso länger werden typischerweise diese Zyklen und dann denkt man irgendwann mal in Monaten, irgendwann mal in Quartalen und irgendwann mal in Halbjahren oder Jahren, dass sozusagen die sind, also, sich freiwillig auf dieses Rollercoaster einzulassen, dazu gehört einerseits eine ordentliche Schippe Mut und auf der anderen Seite dann auch eine gewisse Naivität. So, ohne Naivität und Mut kann man kein Startup bauen, aus meiner Sicht. Und je technologischer der Ansatz, also je unklarer die Verhältnisse und das Marktumfeld oder das Product Offering, umso mehr davon.
Ja, ja.
Weil wir können, also man könnte jetzt ein Geschäftsmodell realisieren, welches bereits im Markt existiert und ein paar Nuancen verändern, dann hat man zumindest eine klare Perspektive und einen Weg und dann weiß man ungefähr, wie baue ich das in etwa denn auf. Wenn man aber zum Beispiel auf der anderen Seite technologisch sich in einem völlig neuen Bereich befindet und das war im Kontext von Orbit so mit dem App Store, der neu war und die Regularien wurden immer wieder verändert und da muss man sich anpassen und gucken, okay, was verkaufen wir eigentlich? Ist es eine Software-Dienstleistung, dann müssen wir 30% Gebühr an Apple bezahlen oder ist unsere Software sozusagen unterstützend zu Hardware und zu sonstigen Dienstleistungen, dann ist es nicht erforderlich, aber das verändert ein komplettes Geschäftsmodell, wenn einfach mal 30% des Umsatzes fehlen. All diese Unwägbarkeiten, genau, das damit sozusagen zu arbeiten, dazu gehört Mut und also wirklich eine ordentliche Portion Mut und auch eine ordentliche Portion Naivität.
Super spannend. Nimm uns aber noch gern nochmal mit. Ich glaube, so dieser, was ich vorhin meinte, es gab dann einen Exit von Orderbird, das ist ja so das, wovon sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer träumen. Reiß doch mal kurz ab, wie war so diese Phase? Wie ging das vonstatten? Ist das dann so eine, also wie stellt man sich das vor? Kommt dann eine Nachricht dann, ey, wir haben die Möglichkeit, einen Exit zu machen, alle freuen sich. Wie ist das?
Es sind mehrere Perspektiven drauf. Natürlich, zu der Zeit, als wir den Exit hatten, war ich kein operativer Manager mehr. Dementsprechend erlebe ich auch die Verhandlungen nicht mehr als interner Teil, oder Teilverhandlungsführer, sondern da war ich schon Shareholder und habe das aus der Shareholder-Perspektive tatsächlich erlebt. Worüber ich mich persönlich am meisten gefreut habe, in der Tat, war die Tatsache, dass Menschen, die von mir sogenannte virtuelle Beteiligungsprogramme ausgehändigt bekommen haben, zwischen 2013 und 2016, jetzt eine sehr nennenswerte Summen erhalten haben und nicht das Leistungsversprechen, welches ich damals sozusagen für die Firma abgegeben habe, erfüllt sehe. Also das war, da habe ich mich tatsächlich sehr darüber gefreut. Also einfach zu wissen, dass unser Head of Support zum Beispiel, ne, oder Head of Operations, ich kann mich über diese Gespräche erinnern und dann sitzen da zwei Personen irgendwo in ihren Endzwanzigern und diskutieren dann über was es in Zukunft sein könnte als potenzieller Wert. Das dann 6, 7 Jahre später tatsächlich in reellen Zahlen zu sehen, ist natürlich wahnsinnig erfüllend. Also das hat mich tatsächlich persönlich sehr, sehr berührt. Also einfach, dass man dieses Leistungsversprechen erfüllt hat. Ja. In den letzten paar Jahren gab es ja immer wieder Diskussionen darüber, was sind virtuelle Beteiligungsprogramme, lohnt sich das überhaupt, was ist Good Lever, Bad Lever, wenn ich sozusagen diese virtuellen Anteile habe, ist es wirklich sicher, dass ich das Geld dann tatsächlich bekomme, wenn es ein Exit gibt. Und das stand so ein Stück weit im Raum und ich war sehr, sehr froh darüber, dass wir genau dieses Leistungsversprechen erfüllt haben. Richtig.
Ja, sehr, sehr cool.
Das war sehr bewegend tatsächlich. Und sonst, klar, alle freuen sich, es gibt eine ordentliche Party und da endet eine Reise.
Ja.
Das anders kann ich es nicht beschreiben.
Aber da kommen wir weiter, es gehen neue Türen auch auf, insbesondere mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, wo du jetzt natürlich auch in deiner aktuellen Rolle, was du gerade schon angesprochen hast, von CERST als Co-Founder und MD bei Zeitgeist X Ventures. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit, was ist da euer Fokus? Robin hat tatsächlich in einer der früheren Folgen schon ein bisschen was erzählt, dass vornehmlich in Fintech-Projekte investiert wird. Was sind da aktuell Projekte in deinen Augen, die super spannend sind?
Ja, also wir investieren wir vornehmlich in Fintechs. Wir haben in der Regelung etwa 80% des Kapitals gehen in Fintechs, weil wir da eine gewisse Expertise, Know-how, Netzwerk haben und Unternehmen insbesondere in der frühen Phase sehr gut unterstützen können. Und 20% sind Family und Friends und Community Tickets. Das heißt, wenn wir spannende Themen sehen, an denen wir mitpartizipieren können, wo wir den Unternehmen auch in der frühen Phase unterstützen können, dann kann das auch mal ein Nicht-Fintech-Thema sein. Hm. Aber in Gänze geht es tatsächlich darum, Unternehmer in der sehr, sehr frühen Phase eben den Weg zu bereiten, sehr oft das erste Geld überhaupt auf den Tisch zu legen mit den ersten Angel-Investoren.
Ja, und das also vor Pre-Seed sogar noch.
Genau.
Ja, ja.
Also knapp vor Pre-Seed oder Pre-Seed sind genau die Phasen, wo wir aktiv sind und wo wir den Foundern entsprechend Unterstützung bieten. Wie stellt man die Kapitalrunde auf? Wie macht man die ersten Verträge? Wer wären vielleicht gute Folgeinvestoren? Und das liegt auch daran, dass wir uns am Anfang die Frage gestellt haben, in welche Themengebiete investieren wir und in welche Strukturen, in welcher Phase? Und die Fragen haben wir dann durch gemeinsame Gespräche relativ schnell beantworten können, in der Tat, weil wir einerseits gemerkt haben, Fintech haben wir viel Wissen und ein gutes Netzwerk. Wir beschäftigen uns gerne mit jungen Unternehmen, die in Entstehungsphase sind und wir haben auch keinen Anspruch, eine Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, machen wir vornehmlich mit Jakob zusammen das Thema.
Ja.
Wir wollen auch keine große Infrastruktur aufbauen, also nicht viele Menschen, sondern die Founder sprechen direkt mit uns.
Ja.
Und wenn ich einen CEO oder einen CFO von einer neuen, jungen Company über die Cashburn frage oder ausfrage, dann weiß die Person, die mir gegenüber sitzt oder mit der ich darüber telefoniere oder mit der ich darüber per Telefon spreche oder per Videocall, dass ich selbst weiß, was eine Cashburn ist und was schlaflose Nächte sind und wie man damit umgeht. Und das gibt mir sozusagen sehr viel, die Founder in der frühen Phase zu unterstützen. Und den Foundern gibt diese Ehrlichkeit und Direktheit natürlich auch sehr viel. Zumindest wird mir das gespiegelt. Ich hoffe, das ist die Wahrheit. zu den Trends. Wir schauen uns gerade sehr viele Infrastrukturthemen an, also Infrastruktur im Fintech-Kontext. Und zwar vor ein paar Jahren gab es hier wirklich diese B2C-Welle,
Ja, absolut.
Da war auch Funding ein anderes Thema, als es heute ist.
War deutlich einfacher, vor allem
richtig, auf
Startup-Seite.
Richtig, und der Markt hat sich gedreht. Wir haben auch ein paar B2C-Investments, aber wir mögen Cases, wo wir sehen, das ist eine B2C-B2C-2B-Verbindung. Man schafft tatsächlich durch Technologie und durch das Angebot neue Zugänge, die jetzt nicht nur damit begründet sind, dass man zum Beispiel eine App baut, nur zum Investieren, sondern dass man sagt, es gibt Produkte, die bisher nicht zugänglich gewesen sind. Oder man kreiert neue Produkte, die so überhaupt digital noch nicht vertrieben wurden. Oder man entwickelt Bestandteile, die prozesseffizienter machen für Fintechs. Das finden wir spannend.
Mhm.
Also da beschäftigen wir uns insbesondere das letzte Dreivierteljahr
ja
deutlich stärker damit,
ja,
weil das Wachstum und die Möglichkeiten da einfach schier und riesig sind.
Mhm. Du hast gerade angesprochen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das machst du unter anderem auch mit Jakob zusammen, also auch Jakob Schreier, der mit dir auch bei Orderbird damals angefangen hat. Wer ist noch dabei?
Bodo ist der dritte im Bunde, mit dem wir das zusammen machen. Oh, und das war's. Relativ simpel.
Relativ simpel. Ja, ja, super, super spannend. Dann, genau, hast du gerade gesagt, euer Ziel ist dann letztendlich den Companies Unterstützung zu geben in der Early-Phase. Habt ihr da jetzt auch schon Exits gehabt oder gesagt, okay, da gehen wir jetzt raus? Oder?
In der Tat nicht. Also wir haben erst vor knapp 1,5, 2 Jahren angefangen, das Portfolio aufzubauen. Und typischerweise ein Portfolio hat eine Halbwertszeit von 8 bis 10 Jahren. Also, und das sind auch die Zeiträume, in denen man denken muss. Das heißt, wir haben jetzt knapp ein Portfolio von 13 Companies aufgebaut. Und das werden perspektivisch eher 20 Companies sein. Und da werden wir natürlich diese Unternehmen auch in der Entwicklungsphase auch mitbegleiten.
Ja, ja.
Und auch in den Kapitalrunden später dann auch im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten gegenüber großen Milliardeninvestoren, die Unternehmen unterstützen.
Wie ist da euer Dealflow-Netzwerk? Oder
ja,
seid ihr aktiver
ja
beim Sourcen?
Ihr tatsächlich sehr, sehr viel Netzwerk.
Ja.
Und was wir hin und wieder machen, wenn wir merken, zum Beispiel, es gibt ein spannendes Thema. Wir haben uns eine Company angeschaut und merken, die ist einfach zu reif oder zu weit, dass wir genau spot on in diesem Segment uns nochmal umgucken, ob wir da jüngere Firmen finden, beziehungsweise okay, Firmen mit einem anderen Product Offering,
ja,
wo wir uns damit tatsächlich dann auch befassen können, weil es bringt nichts, quasi aus unserer Positionierung heraus an eine Company heranzutreten, die dann jetzt schon eine Pre-Money-Evaluation von ihr 50 oder 100 Millionen Euro hat, weil das ist nicht unser Metier. Da ist
ja
eine Company deutlich größer, deutlich
reifer,
hat auch eine ganz andere Umsatzkurve und die Visibilität zu Investoren bereits, die brauchen uns dann an der Stelle nicht.
Mhm.
Wir haben trotzdem die Konstellation des Öfteren, dass Menschen gerne uns dabei hätten, aber das aus der Investmentperspektive macht das dann gar keinen Sinn.
Verstehe ich. Was ist da so euer Zeitaufwand, wenn ihr sagt, okay, wir gehen in Investment ein, wie unterstützt ihr dann Zeitaufwand technisch in den Companies?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In manchen, also wir stehen mit Rat und Tat bereit und mit manchen Firmen beschäftigt man sich über 1, 2, 3 Wochen sehr, sehr intensiv und unterstützt sie im Fundraising-Prozess zum Beispiel. Und in anderen Konstellationen hört man von der Company vielleicht ein halbes Jahr gar nichts oder auch mal ein Dreivierteljahr. Und wenn mal Hilfe gebraucht wird, sind wir natürlich da. Und das ist tatsächlich in der Tat unsere Positionierung, dass wir sagen, wir sind jetzt kein Investor, der dein monatliches Reporting mit dir jeden Monat eine Stunde lang besprechen möchte und auf Micromanagement-Ebene alle Kennzahlen durchgeht, sondern vielmehr, wir unterstützen dich in deinem unternehmerischen Kontext. Stell uns Fragen und wenn du Hilfe brauchst, sag uns Bescheid. Und wenn wir Themen sehen, die relevant für dich sind, dann unterstützen wir dich da auch entsprechend. Aber sonst sind wir zurückhaltend und lassen die Unternehmer das tun, was sie am besten können, und zwar gute Produkte bauen.
Du hast jetzt ja sicherlich schon einige Pitch-Decks gesehen. Du hast selber erfolgreich mitgegründet mit Exit. Was sind so die Tipps, die du jungen Foundern mitgeben möchtest?
Ich glaube, es ist relativ simpel. Habt ein Product-Market-Fit und findet euren Sweet-Spot. Findet Kunden, die euch trotz der Bugs und trotz der Tatsache, dass das Produkt unfertig ist, lieben und mit euch bereit sind, sozusagen die ersten Schritte zu gehen. das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zu unterschätzen.
Also eine starke Community aufbauen in den ersten Schritten.
Genau, und die ersten begeisterten Kunden finden, die wirklich an die Company, an das Produkt glauben, und da sind die Ambassadors für das Produkt.
Ja.
Und bei Audibert waren das zum Beispiel in der Konstellation, das waren halt kleine Cafés und die haben dann darüber berichtet. Und die waren sehr, sehr, also man konnte das Produkt erleben. Mein Mitgründer Patrick, der Vertrieb geleitet hat bei Audibert, der hat bei irgendwann mal den Satz gesagt und der war sehr, sehr passend. Audibert-Kunden sieht man schon bereits von außen. Also wenn man vor einem Café steht, dann weiß man, das kann ein sehr guter Audibert-Kunde sein. Weil man ein ganz bestimmtes Segment sozusagen gefunden hat und welches ein gewisses Wiedererkennungsmerkmal hatte. Und das ist aus meiner Sicht entscheidend. Product Market Fit, bestenfalls ein Sweet Spot, das sieht man auch in den sogenannten Conversion Rates. Also wenn man zum Beispiel von einem B2C-Produkt spricht und man konvertiert jeden 10. Kunden, es mag nicht nach viel klingen, aber 10% sind wahnsinnig viel. Im B2B-Kontext sind 20% und mehr wahnsinnig viel. Und dann merkt man einfach, okay, man kann effizient wachsen. Und das ist das Entscheidende. Subsegment zu finden, in dem man sich wohlfühlt, in dem die Kunden dich mögen und dann entsprechend da erstmal zu wachsen.
Super spannend. Lass uns zu unserem letzten Themenblock heute kommen. Und zwar, Arthur, stell dir vor, wir gehen zusammen was trinken. Oder du mit deinem besten Kumpel, der jetzt nicht in der Banking-Welt unterwegs ist, sagt, du Arthur, ey, ich habe jetzt 50.000 Euro, wie lege ich die jetzt am besten an?
Das ist, wenn ich dir meine gebrauchte Waschmaschine verkaufe, ich würde es einfach nicht tun, weil wenn sie kaputt geht, ein halbes Jahr später, dann wirst du es mir trotzdem nicht übel nehmen, aber ich würde mich schlecht fühlen.
Okay, also
Nee, das kann ich nicht. Also direkte Tipps, wie man Geld anlegt, kann ich nicht geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, nicht alle Eier in einen Korb legen.
Ja.
Ein Stück weit zumindest über Anlageklassen diversifizieren und gucken, dass man Geld so anlegt, dass es dem eigenen Lebensstil passt.
Ja.
Also wenn man viel Liquidität selbst benötigt und das Geld nicht langfristig anlegen kann, und langfristig ist dann unterschiedlich. Für einen ist ein Jahr schon langfristig, für den anderen sind 5 Jahre ein langfristiges Anlagehorizont. Da ist es wichtig, sozusagen auf sich selbst zu hören, zu gucken, wie viel Vermögen habe ich? Und die Frage ist halt genau, du hast gefragt, wie legt man 50.000 an? Es ist eine andere Frage, wie spart man oder wie legt man so an, dass man 50.000 Euro dann irgendwann mal hat? Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. Aber wenn du sagst, wie legt man 50.000 Euro an? Ich würde sagen, leg es so an, dass das deinen Lebenszielen und deiner Lebensplanung passend ist. Und wenn du es nicht kurzfristig brauchst, dann sind es natürlich Aktienprodukte, sind es natürlich Anleiheprodukte, je nachdem, wie die Marktlage gerade ist, womit man sich wohlerfühlt. Möchte man mehr Risiko und mehr Rendite, dann sind es eher Aktien. Möchte man mehr Klarheit und Voraussehbarkeit, dann sind es eher Anleihen. Alternative Produkte sind natürlich auch super spannend, aber da würde ich immer zum Beispiel auf Fonds achten, also dass die gut gemanagt sind, dass die groß sind, dass die namhaft sind. Und genau, und der Mix, wie gesagt, der setzt sich aus meiner Sicht zusammen, welche Anlagen habe ich sonst? Habe ich zum Beispiel schon Immobilien aus dem Bestand? Habe ich selbst eine Wohnung erworben? Oder habe ich mich an einem Erwerb von einer Wohnung mitbeteiligt? Dann kann man sagen, okay, dann Immobilien habe ich erstmal, das ist relativ sicher. Dann will ich vielleicht mein Portfolio ein bisschen aufhübschen mit volatilerer, aber auch größerer Performance. Sind Aktienmärkte durchaus eine gute Wahl? Und da geht es tatsächlich, wie gesagt, da geht es wirklich darum zu verstehen, man muss sich damit beschäftigen.
Erstmal selber schauen, was man...
Richtig, man muss sich damit beschäftigen.
Ich probiere es mal andersrum. Wie investierst du denn dein Geld?
Von allem etwas, wobei in etwa 40% sind Immobilien. Durch den unternehmerischen Background habe ich ein relativ großes Exposure in die Startup Welt und das ist halt ein Hochrisikoinvestment, rational kaum zu erklären, und dann auch von Aktien, Anleihen, Alternative Investments über Kryptothemen, wirklich relativ breit gestreut, und ich investiere aktiv, weil ich mich gerne mit den Themen beschäftige, und es gibt aber auch Phasen in meinem Leben, wo ich zum Beispiel keine einzige Aktie besitze. Also ich bin jetzt kein Investor, der immer ein Portfolio hat, sondern wenn ich da sage, okay, ich gehe jetzt aus dem Markt raus, beschäftige mich damit nicht, ich allokiere das Geld in andere Projekte, dann ist es für mich ein probates Mittel. Also man braucht nicht immer ein Aktienportfolio oder ein Anleihenportfolio, sondern man muss gucken, dass es zu seinem Lebenskonzept und Lebensstil gerade passt.
Ja, absolut. Da wir hier im Private Market Podcast sind, wie stehst du denn zu dem Thema Private Market Produkte im Portfolio? Gut, bei dir so ein bisschen klar, dass dein Exposure höher ist in Venture Capital, einfach von deinem Werdegang, sage ich mal, einfach geschuldet und auch einfach, man merkt auch, wie du es erzählst, deiner Leidenschaft einfach in dem Bereich. Aber wie stehst du generell zu dem Thema?
Eine Private Market ist ja alles von einer Investition in einen Solarpark über ein Hedgefonds-Investment. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Ich finde Themen spannend. Es gibt sehr, sehr volatile Investment-Produkte, ob es jetzt zum Beispiel Hedgefonds-Investments sind, die sehr, sehr volatil sein können, oder Private Equity-Investments, bis hin zu Infrastrukturprojekten, die deutlich weniger volatil sind. Man muss den richtigen Mix finden. Aus meiner Sicht ist immer die Frage, womit fühle ich mich wohl, womit beschäftige ich mich gerne und kann ich vertragen, dass mein Portfolio um 20% abrauscht oder um 30% nach oben geht, ohne dass ich dann natürlich vor Vorfreude oder vor Weinen sozusagen nicht mehr wegkomme.
Klar.
Diese gewisse Nüchternheit muss man mitbringen. Und je entspannter man drauf guckt und je langfristiger sein Anlagehorizont ist, umso besser ist es. Also umso freier ist man in der Entscheidung.
Mhm.
Mein Vater hat es neulich vom Jahr 2 sehr, sehr passend formuliert. Wir haben mit ihm über Anlageprodukte gesprochen und dann haben wir über Aktien gesprochen und Alternative Investments.
Ja.
Und beim Thema Alternative Investments, mein Vater wird jetzt in ein paar Tagen 70.
Ja.
Der hat mir gesagt, Arthur, ich bin zu alt dafür.
Aha,
also
okay.
Diese Anlageperspektive auf 10 Jahre, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Weil so in 10 Jahren bin ich dann 80.
Mhm.
Aber dann geht es jetzt nicht darum, 5 oder 15% mehr oder weniger performen, sondern da geht es darum tatsächlich, wie ist die Liquidität, wo liegen diese Anlagen, sind sie für alle ersichtlich, kann man das gut steuern. Und das hat mich tatsächlich ein Stück weit bewegt. Weil ich war auf die Antwort sozusagen nicht vorbereitet. Und die gleiche Diskussion hatte ich tatsächlich mit einem Venture Capital Investor, der im ähnlichen Alter ist wie mein Vater und der mir die Frage ähnlich beantwortet hat, weil er gesagt hat, ich investiere nicht mehr in neue Venture Capital Fonds, weil ich weiß, die Anlageperspektive sind 10 bis 12 Jahre.
Ja, ja.
Und das heißt, ich bin dann über 80. Dieses Horizont passt für mich nicht. Und ich fand sozusagen diese Perspektive sehr, sehr reif. Einfach dann auch zu gucken, okay, wie passt das mit meiner Lebensplanung? Wenn ich eine Immobilie erwerbe und sie dann 10 oder 20 Jahre halten kann, das ist natürlich super spannend als Investment, aber ich brauche jetzt kein Mietshaus oder keine Mietswohnung kaufen, die ich als Investment anschaue mit 74.
Ja, natürlich, klar.
Chill. Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Perspektive.
Das ist super spannend und ich finde das auch ein super gutes Schlusswort, ehrlicherweise, für unseren Podcast. Arthur, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute hier warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr vielen Dank für die ganzen Einblicke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt uns gerne Nachrichten auf Instagram oder per E-Mail an hello@investnow. Auch wenn ihr Fragen habt an Arthur, dann werde ich ihn sicherlich nochmal greifen können und ein paar Antworten liefern können. Ja, Arthur, ich bedanke mich. Wünsche dir noch eine schöne Woche und an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.